Herzlich willkommen beim GenAI-Special des Adesso IT-Tacheles-Podcasts. Hier dreht sich alles um generative KI und die Möglichkeiten, die diese Technologien Unternehmen bietet. Heute sprechen Paljana Andrejewa und ich über den EU-AI-Act und machen mal eine etwas andere Einordnung dieses Themas. Damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, stellen wir uns natürlich auch kurz vor. Mein Name ist Benedikt Bonnmann, ich verantworte als Vorstand bei Adesso unter anderem das Thema GenAI. Paljana, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du?
Dankeschön, genau. Ich bin Paljana, das setze ich zusammen aus Paula Johanna. Jetzt gerade noch Kirchhoff, nächste Woche dann Andrejewa. Ich bin für verantwortlich alles, was sich um Trustworthy AI bewegt, das ganze Thema KI-Ethik, aber eben auch für den AI-Act, was den Grund hat, dass ich bei der Erstehung auch relativ viel schon dabei war, mitgewirkt habe, was daran liegt, dass ich in Oxford studiert habe und dann auch zusammen mit den, wenn man sich in der Richtung auskennt, den wichtigen Akademikern mitgearbeitet habe, wie Luciano Floridi. Und habe das dann später dann auch direkt gleich angewandt, als der AI so langsam in die Richtung kam, dass es auch umgesetzt wurde, war dann kurz beim niederländischen Verteidigungsministerium zusammen mit der NATO und mache eigentlich das Gleiche jetzt immer noch. Das heißt, ich kümmere mich einfach darum, wenn eine KI gebaut werden soll oder wenn es sie vielleicht schon gibt, wie kann man eigentlich dafür sorgen, dass sie ethisch ist und einfach auf gut Deutsch keinen Mist baut?
Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Vielleicht fangen wir nochmal, da war jetzt schon ganz schön viele Informationen an, einmal mit einem ganz einfachen Aspekt an. Du hast gesagt, in Oxford studiert und dort dann auch mit den Leuten an dem EU-AI-Act geschrieben. Das heißt, die Idee wirklich zu entwickeln dieses Vorhabens oder schon immer von Anfang an in der praktischen Anwendung?
Also ich glaube sowohl das auch. Also was in Oxford mir zumindest sehr gut gefallen hat, ist, dass man versucht, Wissenschaft direkt mit Praxis zu verbinden. Okay. Wir wurden damals zum Beispiel von der Volkswagen-Stiftung supportet. Da kann man sich jetzt, glaube ich, ganz gut denken, wie wir da gearbeitet haben und eben Hand in Hand auch mit der Praxis zusammen Auditing-Mechanism zum Beispiel gearbeitet haben. Damals ging es doch gar nicht zu sehr um den AI-Act, sondern eher allgemein, okay, wie kann jetzt in dem Zusammenhang eben ein Autobauer KI so entwickeln, dass man gewisse Richtlinien für sich selber definiert und so entwickeln, dass das Ganze am Ende eben auch ein Erfolg wird. Also jetzt nicht nur aus ethischen Aspekten, sondern eben auch aus, ich sag mal, den klassischen BWL-Aspekten.
Jetzt hast du mir mit Volkswagen natürlich einen ordentlichen Elfmeter hingelegt. Da wird ja im Moment, zumindest in meiner Social-Media-Bubble, extrem viel darüber berichtet, wie kompliziert die sind, wie sie sich die Prozesse auferlegen. Und es gibt diesen Witz, wie man die Folienkartoffel zubereitet von Toyota und von VW. Ist das nicht genau das, was ein Problem ist, dass man sich damit so überreguliert und am Ende gar nicht mehr zu den praktischen Umsetzungen, zu den Cases und zu den Nutzwerten von KI kommt?
Also ich glaube tatsächlich eher das Gegenteil. Also in der Regel ist es ja so, wenn man sich ein Brettspiel vorspielt, wie wäre denn ein Brettspiel ohne Regeln? Man würde da, glaube ich, einfach gar nicht mehr wissen. Monopoly macht nur deswegen Spaß, weil es gewisse Regeln gibt, an die man sich halten kann. Ich glaube, so ungefähr würde ich das auch sehen. Viele Unternehmen sind jetzt gerade aufgrund des AI-Acts erstmal zum allerersten Mal dabei, sich zu überlegen, was kann ich denn auch mit KI tun? Zum allerersten Mal halten sie inne und überlegen, wo benutze ich KI schon, wo kann ich sie denn benutzen und wo kann ich sie auch einfach sinnvoll benutzen? Ich glaube, zusammengefasst, glaube ich, würde ich auch einfach so sagen, die Risikoklassen, auch die Themen, die genannt werden, das sind jetzt keine Sachen, die dem gesunden Menschenverstand widerstreben. Ganz im Gegenteil. Das ist teilweise das, was du ja als Unternehmen ja auch wirklich tun willst. Du willst ja keine Menschen schaden. Und dafür im Endeffekt sorgt die Regulierung, gibt dir etwas an die Hand, womit du helfen kannst, dass die KI, die du baust, einfach deinen Nutzern bzw. den Leuten, wo du sie einsetzt, auch wirklich unterstützt und hilft.
Also spannend finde ich auf jeden Fall, dass man sich an die Regeln halten kann. Das lässt tief blicken. Nein, ich meinte jetzt bei Monopoly. Nein, Spaß beiseite. Schauen wir einmal auf den EU-AI-Act tatsächlich im Detail. Ich glaube, was auch immer ein Problem ist, dass ganz viel da draußen, ich sag mal, an Ideen rumgeistert. Ne? Also die Perspektive, was ist es denn jetzt? Ab wann gilt's? Mach doch mal so den Pitch in 60 Sekunden, sagen wir mal. Was ist der EU-AI-Act? Wenn ich noch nie was davon gehört habe, was muss ich wissen?
Im Endeffekt kategorisiert er in verschiedenen Risikoklassen die künstliche Intelligenz und sagt aber, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu benennen, es ist erstmal in der Verantwortung der Unternehmen. Das heißt, es muss jetzt nicht von außen jemand kommen, kann, muss aber nicht, der das Ganze überschaut, sondern erstmal ist das Unternehmen dafür verantwortlich, ihre eigene künstliche Intelligenz zu klassifizieren. Es gibt im Endeffekt die eine Risikoklasse, die, sage ich mal, die jetzt ist, die wirklich auch die Deadline schon steht, das ist im Februar, das ist dann, wenn es ein untragbares Risiko hat. Das ist aber auch, wie gesagt, eigentlich sehr verständlich. Das heißt, wenn eine KI dafür sorgt, dass das Menschenleben komplett beeinflusst wird, wenn du zum Beispiel diskriminierend bist gegen soziale Gruppen. Das ist erstmal verboten und das ist, glaube ich, auch relativ verständlich, wieso. Dann gibt es noch weitere Risikoklassen, zum Beispiel das hohe Risiko und dann gibt es das minimale Risiko und noch ein paar, ich mal sagen, Kleinigkeiten im AI-Act, die dann vor allem auch wichtig sind, wenn du zum Beispiel Sprachmodelle selber baust. Im Großen und Ganzen ist es aber einfach dieser risikobasierte Ansatz, nach dem du klassifizierst und dann verschiedene Pflichten auf dich zukommen.
Mhm. Okay, das heißt, ich fasse nochmal so zusammen, im Wesentlichen heißt das, ich habe für meine KI-Algorithmen, die ich baue, eine Bewertung in verschiedenen Risikoklassen und die verschiedenen Risikoklassen legen dann unterschiedliche Obligationen an den Tag, was ich da zu tun habe.
Genau.
Kannst du da mal ein konkretes Beispiel geben, wenn ich jetzt so ein, ich sag mal, so was Einfaches habe wie eine Umsatzprognose, das ist ja nur nicht diskriminierend offensichtlich. Was muss ich denn dann da zukünftig tun?
Also ich glaube, wichtig auch zu sagen, es werden relativ viele Sachen auch ausgegliedert. Das heißt, alles, was jetzt eine künstliche Intelligenz ist, die jetzt erstmal keinen Einfluss auf die Menschheit hat, die im ersten Mal auch jetzt zum Beispiel, also das, was du gerade nennst, etwas automatisiert, wo auch nochmal ein Mensch drüber schaut, das ist auch erstmal nicht wirklich relevant. Also wir reden hier meistens eigentlich eher von künstlichen Intelligenzen, die zum Beispiel auch einen Endnutzer in Bezug haben. Sowas wie zum Beispiel meine KI benutzt auch für Datenreinigung. Die wird gleich am Anfang benannt als Beispiel, womit man sofort aufhören kann zu lesen in den ersten Paragraphen.
Okay, verstehe. Gut. Und das heißt jetzt, wenn ich da drauf schaue und sage, okay, Umsatzprognosen, Datenbereinigung, all solche Dinge sind also wirklich einfach. Da gibt es also eigentlich nichts. Okay, und wenn wir jetzt mal das andere Spektrum machen, ich habe gerade letzte Woche habe ich mit einer großen deutschen Versicherung gesprochen, die haben gesagt, naja, wir stellen jetzt eigentlich alle Scoring-Verfahren ein, die wir für die nächsten 2 Jahre geplant hatten, weil deren Rechtsgutachten sagt, dass es eben sehr wahrscheinlich nicht umsetzbar sei unter den Regularien des EU-AI-Acts.
Also ja, Scoring ist halt ein Hochrisiko, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, die Pflichten da drin, again, finde ich tatsächlich, machen auch irgendwo Sinn. Sowas wie zum Beispiel eine menschliche Oversight. Das heißt, jemand, der nochmal drüber schaut, der auch verantwortlich ist, dass man jemanden benennt. Da geht es viel um Rollenmodelle, um Transparenzpflichten eben auch. Das heißt, dass eine gewisse Explainability auch da sein muss in der KI. Natürlich, wenn es das jetzt schon gibt, muss man Dinge umprogrammieren. Das kann schon sein. Es gibt gewisse Rollenmodelle, die man ändern muss. Im Großen und Ganzen ist es aber teilweise auch einfach dafür da, um auch Verantwortlichkeiten zu schaffen und auch im Zweifel, wenn was schief geht, also auch ums Thema Robustheit. Und eben Cybersecurity auch zu schützen.
Okay, das heißt, du würdest sagen, ist schon machbar, ist aber ein bisschen aufwendiger.
Ja, es ist machbar und auf jeden Fall auch sinnvoll. Also ganz egal, ob es diese Regulierung gibt oder nicht, möchte ich ja als Unternehmen oder jetzt in dem Fall in der Versicherung, möchte ich ja sicherstellen, dass dieses Scoring-System auch funktioniert und im Zweifel auch jemand da ist, der, wenn ich eine Rückfrage habe, wenn etwas zum Beispiel schief geht oder eben zum Beispiel aufgrund von irgendeiner Bias, einer Diskriminierung erfolgt, darüber halt auch Ausspruch geben kann, warum das passiert ist. Das möchte man ja selber auch haben. Es ist ja auch reputationsschädigend ansonsten.
Mhm. Verstehe ich. Aber jetzt mal so aus meiner Brille. Ne? Jetzt haben wir in Europa, in Deutschland hier die letzten Jahre den KI-Trend ja fast ein bisschen verschlafen, kein eigenes LLM gebaut. Souveränität ist irgendwie ein Thema, das uns umtreibt. Benutzen das für meine Begriffe viel zu wenig. Also das, ich finde, man sollte da viel, viel mehr Geld investieren in die Umsetzung von KI-Cases in Unternehmen. Und jetzt geben wir uns gleich wieder so eine harte Regulierung, vor allem auch im weltweiten Vergleich. Ist das nicht die Bremse, bevor wir losgelaufen sind?
Also finde ich tatsächlich überhaupt nicht. Das eine, was ich sehr interessant finde, ist, wenn ich auf Konferenz unterwegs bin, vor allem international treffe ich sehr, sehr viele Vertreter von der Politik aus anderen Ländern. Mhm. Also Südkorea zum Beispiel war bei meiner letzten Konferenz sehr stark vertreten, weil sie sich eben ein Beispiel nehmen wollen. Also der Brüssel-Effekt wird hier auf jeden Fall kommen, aus meiner Meinung.
Brüssel-Effekt, was ist das?
Das passiert praktisch, wenn wir in Europa eine Regel aufstellen, und also jetzt wie im AI-Act, und sich dann, weil wir eben die Ersten sind, die First Movers, sich die anderen Länder daran ein Beispiel nehmen und dann daraufhin eine eigene Regulierung aufbauen, die eigentlich das nachahmt. In Amerika zum Beispiel
sieht man
das
Beispiel für? Weil bisher ist ja so die Brüsseler Regulierungs, wie sagt man, richtig Motivation doch eher negativ besetzt, zumindest bei den allermeisten Menschen, mit denen ich so rede.
Ich glaube, das sieht man meistens dann daran, also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei AI bleiben wollen, zum Beispiel viele, viele Länder sind jetzt gerade dabei, dass sie ihre ersten, sie sagen halt, ja, ich habe zum Beispiel 8 Merkmale, woran sich Unternehmen nicht halten müssen, aber sollen. Und all diese Merkmale ähneln dem AI extrem. Also sowohl Kanada auch aus Australien zum Beispiel haben da gewisse Werte schon aufgesetzt für. International kann man einfach sehen, dass da ein gewisser Move in die Richtung passiert. Mhm. Viele scheuen sich natürlich davor. Je nachdem, in welchem Land wir auch sprechen, gibt es natürlich auch einfach eine andere Art, Regulierungen aufzusetzen. Mhm. Es ist jetzt nicht wie in Europa, wo wir ja allgemein ein bisschen mehr regulieren. Manche sagen, okay, wir schauen uns den AI-Act an und versuchen eine nicht verpflichtende, eher eine Art von Prinzipien herauszubringen. Ist aber auch sehr, sehr kulturbasiert. Also in Amerika kann man sehen, dass viel mehr Leute haben Angst vor diesem Kill-Switch. Also der wird viel mehr gepusht, weil viel mehr Leute Angst haben, dass die KI irgendwann die Welt regiert und uns sozusagen auch die Menschheit ausrottet. Das ist eine Angst, die man zum Beispiel in Deutschland nicht so sehr wahrnimmt und daher auch gar nicht in der Richtung reguliert wird. In Deutschland sind wir viel sensibler zu anderen Themen, wie zum Beispiel halt eben Arbeitsrecht oder eben Themen wie zum Beispiel strukturelle Diskriminierung. Also ich glaube, das muss man sich auch immer ein bisschen vor Augen halten, dass wir einfach, dass man auch kulturell ein bisschen nachschauen muss.
Mhm. Ja, verstehe ich. Okay, und jetzt ist ja Governance und Regulierung oftmals, ich sag mal, diametral zu dem Thema Innovation zu sehen. Da hast du ja irgendwie eine andere Perspektive, ne?
Also komplett. Also tatsächlich ist es so, der Grund, wieso wir ja auch hier zusammenarbeiten, ganz eng mit AI Advisory und Strategie, dass es Hand in Hand geht. Also der erste Schritt, der ganz oft passiert, ist gerade ein KI-Inventar aufbauen. Das heißt, dass man einfach mal innehält und schaut, wo benutze ich und wo habe ich auch KI schon gebaut. Weil im AIG eben auch drinsteht, dass es nicht nur die Leute sind, die KI bauen, sondern eben auch die Leute sind, die es benutzen, die gereguliert werden. Und das sorgt dafür, dass man auch erstmal überlegt, okay, ich habe jetzt vielleicht eine Anwendung 10-mal lizenziert, nur von verschiedenen Anbietern. Und man auf einmal realisiert, okay, ich zahle hier gerade Unmengen an Geld für eigentlich die gleiche Funktionsweise und kann somit zum Beispiel erstmal Geld sparen.
Okay.
Zum Zweiten aber auch Innovationspotenziale erstmal herausfinden, weil was ja oft passiert, wir machen dann zum Beispiel Interviews mit den verschiedenen Fachbereichen. Mhm. Die Frage, die wir auch immer stellen, ist, welche KI-Anwendung würde euch denn helfen?
Okay.
Um eben auch zu verstehen, was für Risiken in der Zukunft kommen können. Also es geht sehr, sehr eng Hand in Hand und viele Funktionen, die eben eingesetzt werden, führen auch dazu, dass die KI später einfach auch robuster ist und einen längeren Lebensweg hat als vielleicht nur ein Jahr und dann die nächste Innovation in die Ecke schon kommt und das Ganze redundant macht.
Okay, das ist auch mal eine ganz andere Perspektive, tatsächlich, ja. Aber schön, ne? Und wenn du da jetzt so drauf schaust, ich habe vorhin ja verstanden, die Unternehmen selbst sind verantwortlich. Bis wann sind sie denn verantwortlich, da wirklich was zu tun?
Tatsächlich eigentlich komplett. Also es in der Regelung steht nicht drin, dass von außen jemand kommen muss. Es gibt diese Dreiteilung, es gibt theoretisch Notified Bodies, die sind dann noch nicht festgesetzt. Also der AI ist wirklich noch, ich würde nicht sagen in den Kinderschuhen, sondern wir reden hier gerade wirklich noch eher von der muss praktisch noch gewickelt werden. Also wir sind wirklich ganz am Anfang.
Okay.
Das Einzige, was wir, wie gesagt, wissen, dass untragbares Risiko bis Februar eigentlich eliminiert werden muss. Aber gute
Februar
Nachricht.
Februar 25.
Ja, genau. Mhm. Aber gute Nachricht an alle, das ist relativ unwahrscheinlich, dass das irgendjemand gerade schon hat in Deutschland. Aber ansonsten...
Gibt es denn da so den einen Case, wo man sagen könnte, das darf man dann genau nicht mehr tun?
Also jetzt zum Beispiel, wenn die Versicherung sagt, sie gibt aus Prinzip, wenn jemand auf eine Webseite geht, also wenn jemand versucht, einen Vertrag abzuschließen und sie schauen nach, wie du dich verhältst und anhand dessen, ob du eine Behinderung hast, ob du weiblich bist, geben sie dir andere Preise. Und die KI lernt darauf, dass du halt, also einfach sobald du versuchst, mit Absicht eigentlich zu diskriminieren, wovon ich einfach ausgehe, dass es keiner tun möchte.
Ja, der Pfad ist ja immer dünn, ne? Zwischen absichtlich und fahrlässig. ich meine, ein schlecht trainierter KI-Algorithmus könnte man ja durchaus auf die Idee kommen. Gab es ja in der Vergangenheit oft, ne? Also ich erinnere mich an diese eine mediale Perspektive, wo eine Firma ihr HR-Recruiting auf Basis ihrer Vergangenheitsdaten trainiert hat. Da waren halt im Wesentlichen männliche Kandidaten drin, also lernte die KI, dass man im Wesentlichen männliche Kandidaten einstellen will und sortierte dann zukünftig die weiblichen Kandidatinnen aus. Das ist natürlich einfach blöd gelaufen, das war nie Absicht, aber wäre natürlich bestimmt so ein Case.
Ja, das ist tatsächlich aber ein hohes Risiko. Dieser Case wird genannt, ist im hohen Risiko drin, genau aus dem Grund, weil man da einfach drauf schauen muss. Was auch widerspiegelt, dass die Regulierung gar nicht unbedingt das reguliert, was davor nicht schon klar war. Also wenn ich so einen HR-Algorithmus benutze, möchte ich ja genau das vermeiden, weil das ist ja für mich als Unternehmen an auch doof, wenn ich ganz viele BewerberInnen in dem Fall halt dann absage.
Ja, also, absolut.
Sonst wäre ich nicht hier gerade.
Ja, Gott sei Dank haben wir so einig. Ja. Ja, okay, habe ich total verstanden. Und womit beschäftigt ihr euch denn jetzt ganz aktuell, du und dein Team?
Also ich glaube, ganz viel geht um das Thema, was du auch gerade sagst. Wie kann ich jetzt mit dem AI umgehen und trotzdem meine KI-Bestrebungen nicht komplett abwenden? Also wie kann ich dafür sorgen, dass ich jetzt trotzdem weiter innovativ bleibe? Das heißt, im ersten Fall ist es viel Aufklärung. Also vieles gerade einfach Workshops zum Schulungen. Eine Sache, die eben auch mehr AI steht, ist das ganze Thema AI Literacy. Also dass das Unternehmen fähig sein muss, die Leute, die mit der KI zu tun haben, sprachfähig zu sein zur KI. Das heißt, es geht auch viel einfach um Schulungen, aber eben auch um sowas wie Aufklärung, was kommt eigentlich? Worauf müsst ihr euch einsetzen? Und einige jetzt eben auch schon das ganze Thema Richtlinien schreiben. Das heißt, dass man sich jetzt überlegt, wie kann ich es integrieren und kann ich eine interne Richtlinie aufarbeiten, an der ich mich dann ranhangle, um sicherzustellen, dass wenn im Januar jemand daherkommt und eine ganz, ganz coole Idee hat, das aber halt auch gleich AI-konform ist.
Verstehe ich. Und wenn man jetzt auf das Literacy-Thema schaut, ich glaube, das ist total schwierig, ne? Weil die Leute da noch sehr weit weg sind. Ne? Also unsere Erfahrung aus den Projekten zeigt ja auch oft Change Management, hohe Intensität bei den Leuten, das mitzunehmen, auch ein hoher Widerstand davon, das dann zu tun. Da muss man überhaupt erstmal verstehen, was ist das, wie steckt es in den Systemen drin, etc. Also ich glaube, den Weg stelle ich mir wirklich schwierig vor.
Das stimmt. Es hat aber auch wieder so einen guten Effekt, weil im Endeffekt, wenn deine MitarbeiterInnen mehr wissen über KI, können sie auch eigentlich mehr KIs finden in ihren eigenen Anwendungen und sind dann auch fähig im Zweifel, das ist ja auch der Grund, wieso es mehr AI drinsteht, auch einzugreifen, wenn was schief geht. Es muss ja nicht mal gleich sein, dass das komplette Skandal passiert, sondern es reicht ja einfach schon, dass es die falsche Ecke abbiegt und einfach nicht mehr das tut, was es soll. Und wenn die MitarbeiterInnen fähig sind, das zu verstehen, hast du praktisch zwei Fliegen mit einer Klatsche oder in dem Fall sogar drei.
Ja.
Die Schulungen sind aber teilweise auch einfach so aufgebaut, dass es eine Art Gamification-Effekt zum Beispiel hat. Also ich glaube, was bei KI wirklich cool ist, es interessiert gerade alle. Alle finden es toll. Das ist jetzt vielleicht nicht so wie bei manch anderen Themen, sondern jeder möchte sich damit beschäftigen. Ich meine, die Anzahl an PlayStation-Spielen, die gerade rauskommt, wo es um utopische und dystopische Zukunften geht, und ist, glaube ich, zahllos.
Okay.
Deswegen glaube ich, dass es man muss nur den richtigen Approach finden, aber tendenziell hat eigentlich jeder daran Interesse, vor allem sobald man ihnen ganz sicher sagt, nein, dein Arbeitsplatz wird nicht verschwinden aufgrund einer KI.
Mhm. Da bist du überzeugt von?
Ja. Also ich glaube, da kommt so ein bisschen die Psychologin in mir heraus. Ich glaube, Verhalten kann man immer ändern. Man muss nur wissen, wie. Nudging ist eine Sache. Bin ich ganz froh, ich darauf zurückgreifen kann. Ich glaube, im Endeffekt, man muss einfach nur den richtigen Approach finden. Man muss nur wissen, wie frame ich das Ganze, was ich da gerade tue, um auch im besten Willen eine MitarbeiterInnen zu sein. Weil wenn ich zum Beispiel sage, dein Job finde ich nicht ersetzt mit KI, aber du wirst ganz, ganz viel damit arbeiten, dann ist da ultimative Need dafür da.
Also den Teil verstehe ich schon. Ich glaube nur, in the long run werden wir ja auch im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit tatsächlich darauf schauen müssen, dass wir gewisse Aufgaben in Summe mit weniger Personal machen. Auch der demografische Effekt schlägt da ja extrem rein. Und wenn ich jetzt so, ich sag mal, in die eine oder andere Behördenorganisation schaue, gerade in Deutschland, da erzählen ganz viele, 2030 haben wir hier ein Drittel weniger Personal, weil wir die Menschen gar nicht mehr haben und auch gar nicht mehr finden. Und da ist es eben genau dieser Automatisierungshebel, den sich da viele versprechen. Ich glaube, gar nicht mit dem Ziel, dediziert zu sagen, diesen Job ersetze ich jetzt, sondern halt einfach mit dem üblichen Produktivitätsgewinn zu haben, weil die Digitalisierung hat einen Teil versprochen und jetzt kommt quasi der nächste Hebel eben durch die Nutzung von KI. Ne? Und damit wird es im Long Run irgendwann auch bedeuten, dass wir die gleichen Aufgaben mit weniger Menschen machen. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht in 2 Jahren, aber vielleicht doch in 10.
Ja, das auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt den demografischen Wandel bringen, dann auf jeden Fall. Das sehe ich schon auch so. Wir müssen das auch einfach tun. Wir haben einfach nicht den Nachwuchs dafür. Ich denke aber trotzdem, dass einfach gewisse Jobs, die gerade so ein bisschen gezeigt werden, als ob sie ersetzbar wären, nicht unbedingt ersetzt werden. Und ich glaube, das ist so die wichtige Nachricht auch noch draußen, dass man sich halt überlegt, ja, man interagiert viel mit ChatGPT jetzt gerade zum Beispiel, aber trotzdem muss das jemand machen. Auch Computer Agents laufen nicht von alleine. Es braucht immer noch Leute, die das Ganze kontrollieren. Und genau diese Positionen, die werden ja dann geschaffen. Mhm. Das ist vielleicht eine andere Jobbeschreibung als die davor. Und oft ist es auch so, dass es schwierig ist, die Person zu finden, die das dann wirklich machen will, weil es ist damals wie bei DSGVO, ein Datenschutzbeauftragten fällt nicht von Himmel, das ist nichts, was man bei der Uni lernt. Aber genau dafür muss man eigentlich...
Das hätte ich fast Gott sei Dank gesagt.
Ah, du würdest dich wundern. Ja. aber genau deswegen müssen wir da einfach auch nachhaken. Also ich glaube, was ich zum Beispiel sehr schön finde, ist, meine Schwester studiert jetzt gerade und die hat im ersten Semester direkt schon KI-Ethik, obwohl sie eigentlich... Erstaunlicherweise, sie macht Psychologie, hat eigentlich damit erstmal gar nichts zu tun. Also es kommt ja auch nach. Die nächsten Generationen sind ja dann auch mit einem ganz anderen Auge, schauen sie da drauf.
Mhm. Aber sie studiert nicht zufällig in Kaiserslautern, oder?
Nee, bei uns in München natürlich.
Ja, weil da gibt es ja extra einen Lehrstuhl dafür, für das Thema
KI-Ethik. Gibt es mittlerweile echt fast überall. Also es ist wirklich interessant zu sehen, als ich damals angefangen habe mit 2017, da war ich absolutes Leuchtturmprojekt, das gab es nirgendwo, es gab ja sogar kaum KI. Ja. Und mittlerweile hat eigentlich jede namhafte Uni da ein bisschen so ihren Fuß drin, was die Relevanz auch zeigt und die Zukunftsfähigkeit davon.
Ja, okay. Also ich sehe auch, du bist großer Fan, also viele, die sich mit dem Thema beschäftigen, gucken da ja immer mit, ich sag mal, doch einer guten Portion Enthusiasmus drauf. Viele draußen sehe ich mit hoher Skepsis, ob wir uns da nicht wieder so ein Regulierungsmonster angetan haben. Muss man da mal sehen, was die Praxis bringt. Ne? Du sagst, das muss noch gewickelt werden. Mal gucken, wenn es in die Kinderschuhe kommt. Aber jetzt so ganz konkret, was sollten denn die Kunden und Kundinnen da draußen jetzt tun mit dem Blick auf Februar und das nächste Jahr für den EU-AI-Act?
Ich glaube, was ich jetzt sage, ist vielleicht ein bisschen kontra von dem, was man denkt. Sich eine KI-Strategie überlegen. Sich überlegen, was ist meine KI-Vision? Wo möchte ich hin? Und erstmal einsammeln die ganzen kleinen KI-Kinder, die man vielleicht schon hat. Und einfach mal kurz innehalten und verstehen, was möchte ich damit eigentlich erreichen. Also ich glaube, im Ersten ist es gar nicht unbedingt zu sagen, okay, ich gehe jetzt gleich direkt in den Risiko-Approach, sondern einfach erstmal eine richtige KI-Strategie. Sich überlegen, wo will ich 2030 sein mit meiner KI? Und daraufhin dann ausarbeiten, okay, habe ich überhaupt Bedarf an Hochrisiken-Themen? Und gleichzeitig natürlich sicherstellen, dass du kein untragbares Risiko hast. Aber again, ist mir bis jetzt noch nicht über den Weg gelaufen in der ganzen Zeit hier. Was mir dazu führt, dass ich glaube, dass es einfach sehr unwahrscheinlich ist.
Ja, ich glaube, wenn man ein bisschen den gesunden Menschenverstand benutzt hat, dann hat man sowas in der Vergangenheit auch nicht gebaut. Ne? Also genau, absichtlich diskriminierende KI. Ich glaube, da wird auch oft so der, wie soll man sagen, der Regler falsch verstellt. Ne? Also das macht ja keiner. Die Leute, die sowas entwickeln und bauen, die denken ja schon darüber nach und tun das ja auch in der Vergangenheit schon mit gutem Gewissen. Ne? Also wir haben ja auch eigene, ich sag mal, Softwareentwicklungs-Guidelines, wie wir das eben tun. Ne? Und da haben wir ja auch schon von Anfang an immer reingeschrieben, du musst eben prüfen, ob du einen Bias hast, welche Daten du verwendest, dass eben dein KI-Algorithmus hinterher auch robust ist. Das sind ja gar keine neuen Dinge an der Stelle. Ne? Die Frage ist ja jetzt immer nur, wie viel Doppeldurchschlagspapiere muss ich jetzt ausfüllen und belegen und noch 3 Fotos und 4 Prozessdokumente ablegen, um es am Ende dann auch nachzuweisen, dass ich so tue. Ne? Also das sind ja eigentlich so die 2 Paar Stiefel.
Das stimmt. Also das muss man vielleicht auch noch so sagen, es gibt noch nicht ganz so viel dafür, wie man es interpretieren soll. Und das, was du gerade zum Beispiel ansprichst, Dokumentationspflicht, es wird nicht genau gesagt, wie. Das heißt, es ist eigentlich auch wieder gut, weil es dir selber überlassen bleibt. Also du kannst es jetzt entweder technisch umsetzen, du kannst es aber auch, wie du gerade meinst, auf ein Blatt Papier runterschreiben. Im Endeffekt ist es dir selber überlassen. Was auch der Grund ist, wieso meine Doktorarbeit drüber zu schreiben, über das ganze Thema. Mhm. Weil zum Beispiel auch Human Oversight, es gibt für die Person jetzt keine direkten Regeln, was sie genau tun muss. Mhm. Was wiederum aber auch wieder positiv ist, weil wenn du sagst, hey, ich habe hier nur eine einzige KI-Anwendung, die in dem Bereich jetzt eben reinfällt und eine Person, die sich das zum Beispiel diese Beschreibung teilt, dann kannst du das auch so von der Architektur aufbauen, dass es halt in deren Arbeitsalltag auch reinpasst.
Ja, genau. Also in meiner Perspektive ist da ja auch oft, ne, dass wir da den falschen Maßstab an solche Systeme setzen. Ja. Dann nehmen wir mal das autonome Fahren. Ich finde, das ist am allereinfachsten. Wenn da ein Mensch durch ein autonomes Auto getötet wird, was da durch die Gegend fährt, dann gibt es den Riesenaufschrei. Aber sterben tagtäglich Menschen dort draußen auf der Straße. Das heißt, die Frage ist ja nur, ist denn das autonome Fahren sicherer, als wenn wir Menschen fahren? Na, und wenn wir da 10-20% weniger Verkehrstote durch haben, dann ist die aus meiner Sicht natürlich zu beklagende Menge, aber trotzdem ist es akzeptabel, weil es eben besser ist als dem Weg, den wir heute haben. Nichts ist ja risikofrei am Ende. Und dasselbe würde ich ja auch für solche Systeme mir eigentlich wünschen. Na, man müsste ja mal sagen, was ist denn die Benchmark? 100% kann nicht die Benchmark sein, ne? Sondern die Benchmark ist, wenn ein gut ausgebildeter HR-Mitarbeitende in so einem Prozess eben entsprechend da unterwegs ist. Und wenn wir das verbessern, ne, dann ist ja schon was getan. Und dann wird es am Ende vielleicht immer noch nicht 100% sein in der Auswahl, in der Klassifizierung, in diesen Dingen, wie auch immer. Ne? Aber es wird eben ja, besser sein, als es vorher war. Und das ist, glaube ich, auch ein Level, wo man irgendwie hingucken kann. Kriegt man das denn damit mit so festen Regularien irgendwie in Einklang?
Also ich glaube, im Endeffekt, eine KI spiegelt immer das wider, was wir in unserer Gesellschaft auch als Normen und als Values eigentlich definiert haben. Mhm. Wenn wir in unserer Gesellschaft strukturell diskriminieren, dann wird eine KI das nicht verändern können. Also das, glaube ich, muss man sich auch im Klaren sein. Die KI kann nicht besser sein als wir als Gesellschaft. Und ich glaube, das, was du gerade ansprichst, ist echt sehr interessant, weil also in den letzten 3-4 Jahren sehe ich ein relativ krasses Ethic-Bashing. Also wird einfach überall die Moralfrage direkt aufgezogen, die, wie du auch gerade meinst, eigentlich oft fehl am Platz ist, weil wir uns einfach fragen müssen, naja, dann können wir uns ganz andere Fragen auch erstmal stellen. Ne? Und ich glaube, in dem Zusammenhang muss man sich einfach auch bewusst sein, man wird nicht zu 100% kommen, weil solange wir das als Gesellschaft nicht sind, und das ist ja einfach so, es gibt immer noch strukturelle Diskriminierung von gewissen Schichten, wird das eine KI auch nicht hinbekommen. Und da muss man auch wieder sagen, aber trotzdem, die KI wird ja von den Menschen im Endeffekt gebaut und entwickelt. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, einfach mal einen Durchschnitt davon nehme, dass der durchschnittliche Mensch ja natürlich trotzdem mit guten Werten da rangeht, dann kann ich ja auch davon ausgehen, dass eine KI erstmal mit den richtigen Werten aufgebaut wurde.
Das ist mal eine positive Brille. Ja. Vielleicht auch ein ganz, ganz gutes Schlusswort dann, ne? Ja, Feljana, also vielen Dank für deinen Einblick zu den Themen. Ich glaube, so 3 Key Takeaways sind eigentlich so, es ist doch gar nicht so schlimm wie gedacht. Ne? Vieles bleibt im Unternehmen. Man kann das auch in der Ausgestaltung der Regulariensysteme irgendwie einigermaßen frei noch definieren. Da bleibt natürlich dann so ein bisschen die Frage, warte ich bis zum Schluss, setze auf den Best Practices auf oder gehe ich so ein bisschen den Anfang mit und bekümmere das ordentlich, sodass ich dann eben auch eine eigene effiziente Struktur entwickle. Ne? Und dann das Zweite ist, glaube ich, aus meiner Sicht bis Februar ist was zu tun, nämlich die sehr, sehr unwahrscheinlichen, wie heißen sie genau?
Untragbare
Risikofälle abzuschalten und sich dann im Prinzip, so hast du es ja gesagt, mit einer KI-Strategie zu beschäftigen, damit man dann die Dinge einfach im Laufe einer vernünftigen Planung in den nächsten Jahren auch aufplant. Ne?
Genau, ja.
Ja, prima. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du hier bei mir warst heute. Und für die Hörerinnen und Hörer dort draußen gibt es natürlich wie immer in den Shownotes noch weitere Informationen unter www.adesso.de/generativeAI. Dankeschön.
Danke dir.